The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 31. Januar.
Man braucht diesen unbedingten Willen zur Macht.
Da ist er doch.
Genau, der ist auch kein Problem. Habe ich ja sogar schon vor 30 Jahren bald gesagt. Aber was ich sagen will ist, Friedrich Merz hat ihn auch und deshalb gönne ich es ihm.
Angela Merkel hatte Friedrich Merz die Kanzlerschaft gegönnt, zumindest im Interview mit Anne Will im vergangenen November. Das klang nach Versöhnung, nach jahrzehntelanger, erbitterter politischer Gegnerschaft. Aber jetzt mischt sich die Altkanzlerin in den Wahlkampf ein. Sie bezieht sich auf ein Statement von Friedrich Merz vom 13. November 2024, wo er das gesagt hat.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt.
Mit denen da ist natürlich die AfD gemeint. Carina Müssbauer ist unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Sie weiß, was in diesen Tagen hinter den Kulissen der Union los ist. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Carina, die Kanzlerin lobt in ihrem neuen schriftlichen Statement diesen Vorschlag von Merz als, Zitat, Ausdruck großer staatspolitischer Verantwortung. Dass er davon abgekommen ist, mit der Abstimmung von Mittwoch, wo sein Migrationsplan mit Stimmen der AfD durchging, sei, Zitat, ein Fehler. Wie wird diese Einmischung in der Union wahrgenommen?
Tja, Chelsea, da sprichst du in der Tat einen wunden Punkt der CDU an. Intern wird das von den allermeisten als Verrat gewertet. Denn es gelten die beiden ehernen Gesetze. Erstens, der Wahlkämpfer hat immer recht. Und zweitens, ein Altkanzler bzw. eine Altkanzlerin mischt sich nicht ein in die Angelegenheiten des Nachfolgers, in Klammern, in Spe. Ein Parteimitglied kommentierte mir gegenüber deswegen auch ziemlich sarkastisch, sie ist aus dem Winterschlaf aufgewacht. Soll heißen, außer ihrem eigenen Buch hat sie so gut wie nichts kommentiert in der Vergangenheit. Aber jetzt die Chance, ihrem Lieblingsfeind Merz einen Kinnhaken mitzugeben, die nutzt sie gern.
Ist Friedrich Merz damit der Wahlkampf nicht entglitten? Dass sich die Altkanzlerin so explizit gegen ihn positioniert, das ist doch der Super-GAU 3 Wochen vor der Wahl, oder?
Also Chelsea, die Lage ist total volatil. Aktuell lässt sich quasi nichts prognostizieren. Grundsätzlich würde man ja meinen, dass eine solche Kritik die Kernschmelze in der Partei auslöst. Aber da die CDU sich in den vergangenen 2 Jahren wirklich konsequent von Merkel losgesagt hat und sich auch programmatisch diametral zu ihrem Erbe aufgestellt hat, Stichwort Wehrpflicht, Atomenergie und Ende der Willkommenskultur, kann es sogar sein, dass Merz vom Merkel-Diss nun profitiert.
Und heute folgt der nächste Test, die Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz. Worum geht es da und warum ist das relevant?
Das Gesetz sieht 3 Punkte vor. Erstens, der Begriff Begrenzung soll wieder ins Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden. Das ist bloße Symbolik. Aber der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige soll zum Beispiel ausgesetzt werden und die Bundespolizei mehr Befugnisse bekommen. Stichwort Ausreisegewahrsam oder Ausreisehaft. Das wären schon echte Gamechanger, kann man sagen. Merz wirbt hier immer noch um eine Mehrheit in der Mitte. Doch Grüne und SPD zeigen hier bislang keine wirkliche Bewegung. Vermutlich wird dieses Gesetz damit heute dem Bundestag wieder nur dank AfD-Stimmen passieren. Auch wenn es dann aufgrund der Koalitionsdisziplin in den Ländern, also aus Rücksicht auf grüne und rote Koalitionspartner, im Bundesrat hängen bleibt, hätte sich der Mittwoch wiederholt in verschärfter Form. Ob Merz ein Husarenstück gelingt und er mit diesem Manöver abtrünnige Wähler zurückholen kann oder damit umso mehr AfD-Wähler mobilisiert und als Hasardeur in die Geschichte eingeht, das wage ich aktuell wirklich nicht vorherzusagen. alles ist möglich, kann man sagen.
Carina, du bleibst weiter dran für The Pioneer. Danke dir für deine Einschätzung.
Danke dir, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die BSW-Chefin Sarah Wagenknecht spricht an Bord der Pioneer 2 mit meiner Kollegin Alev Doğan über diesen besonderen Wahlkampf.
Also man schadet der AfD mit so einer Debatte nicht, sondern die Leute hören irgendwann überhaupt nicht mehr hin. Wenn man ihnen immer wieder mit der Nazi-Keule kommt, dann schalten die meisten ab.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie sich der Flugzeugabsturz in Washington D.C. auf den Aktienmarkt auswirkt. Wir hören von besonders seltenen Sprachen und gedenken einer kleinen Fastfood-Filiale mit großer historischer Bedeutung. Jetzt heißt es Endspurt im Wahlkampf. In gut 3 Wochen ist es soweit. Aktuell dreht sich alles um die Reizthemen, die die Parteien der Mitte beschäftigen. Wie umgehen mit der AfD? Wie geht eine neue Migrationspolitik, aber ohne Populismus? An Bord der Pioneer 2 hat meine Kollegin Alev Doğan mit Sarah Wagenknecht gesprochen, der Vorsitzenden des Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Die Partei führt jetzt ihren ersten Bundestagswahlkampf. Die Chancen auf einen Einzug sind da. Das BSW liegt laut YouGov-Wahlen bei aktuell 6%. Wie blickt Sarah Wagenknecht auf Union, AfD, die Brandmauer-Debatte und weitere Themen im Wahlkampf? Die Langversion des Gespräches gibt es für Sie direkt auf thepioneer.de. Auszüge hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen auf der Pioneer 2, Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, beginnen wir mit der aktuellen politischen Lage. Gestern Abend kam es zu einem Entschließungsantrag der Unionsfraktion für eine strengere Migrationspolitik. Dieser wurde angenommen, weil erstmals im Bundestag ein Antrag der Union mit Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen hat. Sie haben den 5-Punkte-Plan, den sogenannten, als Symbolpolitik beschrieben und ihn auch einen Schaufensterantrag genannt. Warum haben Sie sich enthalten, wenn er doch nur Symbolpolitik war?
Ja, weil nicht alles falsch ist, was drin steht. Also ich meine, erstmal ist ja das Kernproblem, dass wir die Zahlen reduzieren müssen. Wir haben einen Kontrollverlust bei der Migration und jeder, der das leugnet oder so tut, als wäre hier kein Problem, der steckt den Kopf in den Sand und ich finde das unverantwortlich. Die Bürgerinnen und Bürger merken, dass es Probleme gibt. Es gibt eine akute Überforderungssituation in Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, bei den Sicherheitsbehörden und deswegen muss was geschehen. Ich bin auch durchaus dafür, dass man bei bestimmten Grenzpunkten, dass man dort kontrolliert, dass man zurückweist. Was ich für falsch halte, ist den Menschen im Grunde die Illusion zu geben, wir könnten komplett 4000 Kilometer Grenze kontrollieren und uns abschotten. Das halte ich für völlig unrealistisch. Das geht auch nicht. Und da finde ich, macht Herr Merz auch nicht ein ganz ehrliches Spiel. Deswegen haben wir gesagt, zustimmen, das machen wir nicht. Aber dass etwas geschehen muss und dass dort auch Dinge drinstehen von der Richtung her, dass es hier deutlich restriktivere Regeln geben muss, das teilen wir und deswegen haben wir uns enthalten.
Wie bewerten Sie die Diskussionslage seitdem? Also es wird ja von Dammbruch gesprochen, es gibt sehr, sehr, sehr viel Kritik und interessanterweise gar nicht so sehr an dem Inhalt dieses 5-Punkte-Plans. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht nur in der Gesellschaft eine Mehrheitsmeinung, dass in der Migrationspolitik sich etwas ändern muss. Auch viele Parteien haben dahingehend eine Bewegung vollzogen, aber die Kritik, die reibt sich ja in erster Linie eben an diesem gemeinsamen Abstimmen mit der AfD. Wie bewerten Sie die Debatte darüber?
Ich finde die Debatte wirklich über alle Maßen heuchlerisch und verlogen. Also, dass in dem Falle mit der AfD abgestimmt wurde, beziehungsweise die Mehrheit nur mit ihr zustande kam, ist ja deshalb, weil die SPD und die Grünen nicht bereit waren, in irgendeiner Form Dinge zu machen, die diesen Kontrollverlust überwinden, also diese Probleme zu lösen. Das haben sie ja einfach die ganze Zeit verweigert. Und wenn man jetzt so tut, als würde plötzlich die AfD dadurch gestärkt, dass es ein solches Abstimmungsverhalten gibt, dann verdreht man doch die Realität. Die AfD hat sich verdoppelt in 3 Jahren Ampelpolitik, weil die Ampel auf vielen Ebenen, da geht es nicht nur um die Migration, da geht es um die Inflation, um die Wirtschaftslage, einfach um das Gefühl der Menschen, dass sie wirklich von dieser Politik völlig allein gelassen werden. Und wenn jetzt ausgerechnet SPD und Grüne sich hinstellen und als die großen Antifaschisten inszenieren, dann muss ich sagen, dann sollen sie sich mal an der eigenen Nase fassen. Dann sollen sie mal drüber nachdenken, warum die AfD so stark geworden ist in ihrer Regierungszeit und was man tun könnte, solche Probleme zu lösen. Und was ich schlimm daran finde, ist, die wissen ganz genau, dass sie mit dieser Debatte die AfD zusätzlich stärken. Also sie haben jetzt offenbar
das
Gefühl...
Sind sie sich denn sicher, dass sie das wissen? Aber das ist ja die... Der Umgang mit der AfD ist ja, glaube ich, da sind die ja ganz anders als sie. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und ich frage mich wirklich, ob da eine Reflexion stattfindet darüber, ob dieses Ausschließen, aber ja auch Dämonisieren der AfD unter Umständen genau die entgegengesetzte Wirkung haben könnte.
Naja, also ich meine, da halte ich es dann irgendwie auch mit Albert Einstein, der mal gesagt hat, die höchste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu tun und dann zu erwarten, dass sich etwas ändert.
Also das heißt, die sind ja wahnsinnig. Jetzt,
ja, ich meine, ich muss doch meine politischen Konkurrenten zumindest für zurechnungsfähig halten. Und wenn ich sie nicht für dumm halte, dann muss ich unterstellen, sie wissen schon, was sie tun. Sie nehmen das aber in Kauf, weil sie davon ausgehen, also wenn sie jetzt diese Debatte noch 3 Wochen treiben, dass sie da im Wahlkampf jetzt plötzlich einen Hebel gefunden haben, irgendwie doch noch die Umfrageergebnisse zum Kippen zu bringen. Und ich meine, ich bin die Letzte, die irgendeine Sympathie mit Friedrich Merz hat. Ich halte ihn außenpolitisch für einen Hasardeur. Ich finde, dass er da eine sehr gefährliche Politik macht. Aber dass man jetzt, statt über die Probleme, die wir im Land haben, zu reden, statt darüber zu reden, warum die Menschen so unzufrieden sind und warum inzwischen jeder 5. Wähler die AfD wählen würde, jetzt eine Debatte darüber aufbläst, darf man Anträge im Parlament einbringen, wo auch die AfD zustimmt, da muss man wissen, dass dadurch, dass die AfD so zum Referenzpunkt der Debatte wird, dass man sie natürlich zusätzlich stärkt. Das wissen die. Und wenn man dann noch so tut, als würde man die Debatte aus einem antifaschistischen Gewissen herausführen, obwohl man es nur aus purem Wahlkampfkalkül macht, das finde ich schäbig. Und ich finde, so sollte man auch im Wahlkampf nicht miteinander umgehen. Wenn wir jetzt die Bundestagswahl haben, nach der Bundestagswahl gibt es in irgendeiner Konstellation wahrscheinlich immer noch, würde ich schon sagen, unter einem Kanzler Friedrich Merz eine Politik, die aber im Kern das fortsetzt, was wir jetzt seit vielen Jahren haben. Dann muss man noch mal darüber reden, wo wir dann in 4 Jahren stehen werden.
Das wo ist könnten doch die wir denn dann Gefahr. In 4 Jahren stehen?
Also wenn wir noch mal 4 Jahre die Probleme aussitzen, nicht lösen, weder in der Migration noch in der Wirtschaft, noch die Frage, dass Menschen, dass denen die Einkommen wegschmelzen, weil die Preise steigen, dass in Deutschland die Durchschnittsrente niedriger ist als die Armutsschwelle. Also all die Probleme, die Menschen haben, wenn die noch mal 4 Jahre ungelöst bleiben, sich vielleicht sogar die Wirtschaftslage noch mehr verschlechtert, dann sollten wir wirklich drüber nachdenken, wer dann die stärkste Partei ist und dann im Kanzleramt sitzt. Und das ist ein ernstes Problem, weil ich sehe schon die AfD als eine Partei, also ich halte nichts von solchen Schablonen, zu sagen, das ist jetzt eine Nazi-Partei, das ist Quatsch. Aber es ist eine Partei, in der es Neonazis gibt und in der schon auch Figuren jetzt in den nächsten Bundestag einziehen werden. Also ich kenne das aus dem Landesverband, wo ich ja organisiert bin, in Nordrhein-Westfalen. Da ist auf Platz 6 ein Mann, der sagt selbst von sich, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Also das sind schon ziemlich gruselige Gestalten, die da unterwegs sind. Und deswegen ist das nicht harmlos. Aber diese Hysterie der Debatte und dieses sich Fokussieren auf Formalia, das hilft der AfD. Und ehrlich gesagt, von Frau Merkel, da war ich wirklich auch etwas erstaunt. Weil man muss doch ehrlicherweise sehen...
Sie meinen von der Kritik, die sie jetzt geäußert hat zu diesem Verhalten.
Ja, also ich meine, klar steht es jedem frei, Kritik zu üben. Und Parteien sind selten solidarische Veranstaltungen, also alles geschenkt. Aber wenn ich mir die Historie angucke... Als Merkel damals die Grenzen geöffnet hat für hunderttausende Flüchtlinge, bevor sie das gemacht hat, stand die AfD bei 3%. Die Partei war auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Dann hat Merkel diesen Schritt gemacht. Dann hat es 2015, 2016 eine aufgeheizte Debatte gegeben. So, und dann hat in diesem Klima die AfD natürlich massiv zugelegt und hatte von Frau Merkel quasi den roten Teppich in den Bundestag bekommen. Wenn man das weiß, dann sollte man ein bisschen selbstkritischer sein, finde ich, mit der Historie, sich jetzt so zu Wort zu melden.
Woran, glauben Sie, liegt es eigentlich, dass also wir Journalisten, wir beobachten ja auch, wie mit der AfD umgegangen wird. Sowohl für uns selbst ist das ein Thema, aber wir sehen ja natürlich auch, wie andere Parteien versuchen, an ihr abzuarbeiten, würde ich mal sagen. Und häufig an einer Schwelle stehen bleiben, in der es um eine moralische Empörung geht, Klammer auf, die man ja durchaus so empfinden kann, Klammer zu. Aber über die Verwerflichkeit kommt es selten hinaus. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie da einen nüchterneren Blick haben und sich mit der AfD auf ähnlich inhaltliche Art auseinandersetzen wie mit den anderen Parteien. Weil Sie die AfD für nicht so gefährlich halten oder weil Sie glauben, dass der andere Weg der taktisch unklügere ist?
Er ist nicht nur der taktisch unklügere, er ist der unsinnige. Also wenn wir die AfD so dämonisieren und wenn man jetzt so tut, also dass diese Abstimmung gestern, dass wir damit jetzt irgendwie 1933 erleben, dann muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich eine Verharmlosung unserer Geschichte und der damaligen Nazis. Und das finde ich gefährlich. Und außerdem ist es unglaubwürdig. Also man schadet der AfD mit so einer Debatte nicht, sondern die Leute hören irgendwann überhaupt nicht mehr hin. Wenn man ihnen immer wieder mit der Nazi-Keule kommt, dann schalten die meisten ab. Und am Ende hilft's der AfD, weil sie dann sagen kann, guck doch mal, wie wir hier völlig unfair beschimpft werden und angegriffen werden. Und wenn ich immer nur die Nazi-Keule schwinge und immer nur Faschismus rufe, erreiche ich keinen einzigen von den AfD-Anhängern und werde auch nicht da irgendwie sie dazu bringen, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, die AfD zu unterstützen.
Lassen Sie uns über Sie sprechen, Frau Wagenknecht. Sie sind ja nicht nur Parteivorsitzende Ihres eigenen Bündnisses, nicht nur Spitzenkandidatin, sondern auch Kanzlerkandidatin. Was ist denn Ihre Vision von einem Deutschland in 5 Jahren? Wie sähe es aus, wenn Sarah Wagenknecht die Kanzlerin wäre?
Es wäre auf jeden Fall ein Land, das alles dafür tut, die Industrie hier in Deutschland zu halten, also diese Abwanderung zu stoppen. Dafür müssen wir die Energiepreise senken. Das ist ein Schlüssel. Es wäre ein Land, das wieder mehr zusammenrückt, auch gerechter wird. Also wo nicht gerade die, die fleißig sind, die arbeiten, am Ende die Dummen sind und die Trickser oder die, die sehr viel erben, die Gewinner, sondern wo Aufstieg von der eigenen Leistung in erster Linie abhängt und nicht vom Erbe. Eine Gesellschaft, die auch anerkennt, das finde ich auch wichtig. Also einerseits einen starken Mittelstand und einen fairen Wettbewerb und funktionierende Märkte hat, aber auch weiß, dass es Gemeinwohlaufgaben gibt, die man nicht dem Markt überlassen darf. Dass die Gesellschaft nicht dahin sich entwickelt, dass es überall nur noch darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen.
Das ganze Gespräch zwischen Alev Doğan und Sarah Wagenknecht gibt es, wie gesagt, auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist das Flugzeugunglück in Washington D.C. ein Thema an der Wall Street. Unsere Frau vor Ort, Börsenexpertin Anne Schwed, hat die Details für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, das Flugzeugunglück wird ja auch an der Wall Street diskutiert. Am Mittwochabend war ja ein Regionalflugzeug von American Airlines mit 64 Menschen an Bord mit einem militärischen Helikopter kollidiert. Bei dem Unfall gab es nach aktuellen Angaben keine Überlebenden, was es zur schlimmsten Luftkatastrophe in den USA seit 2001 macht. Das Ganze passierte kurz bevor die American Airlines Maschine in Washington landen sollte. Wie es dazu kommen konnte, wird aktuell noch untersucht. Donald Trump bezeichnete den Absturz als vermeidbar und forderte umfassende Antworten für die betroffenen Familien. Die Flugaufsichtsbehörde hatte an dem Abend nicht die übliche Anzahl an Kontrolleuren im Tower, was möglicherweise zur Kollision beigetragen hat. Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen und öffnete erst am Donnerstagmorgen wieder. Die Anleger an der Börse reagierten geschockt und schickten die American Airlines Aktie mit 2,5% ins Minus. Ob es noch weitere Auswirkungen auf diese oder weitere Aktien haben wird, das hängt jetzt tatsächlich davon ab, was die Ermittlungen zur Unfallursache ergeben, Chelsea.
Und Anne, Apple hat neulich seine Bücher aufgemacht und du hast für uns da reingeschaut. Wie geht es dem Unternehmen?
Ja, geht so. Es gab im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von 4%. Allerdings wurden die Erwartungen, was die iPhone-Verkäufe betrifft, verfehlt. Und in China gab es einen Rückgang der Verkäufe um über 11%. Der Rückgang bei den iPhone-Verkäufen war der größte für Apple seit 2 Jahren. Das war ja jetzt das erste vollständige Quartal mit den Verkäufen von dem iPhone 16 und seit der Einführung der Apple Intelligence für die Geräte. Apple-Chef Tim Cook rechtfertigte die schwachen Verkäufe in China damit, dass es dort einige Funktionen nicht gab und nicht eingeführt werden durften und es auch nationale Subventionen gibt, die Einfluss genommen haben. Insgesamt stand konzernweiten Gewinn plus von 7,1%. Starkes Wachstum gab es vor allem auch bei den Umsätzen von iPads und Macs, die jeweils um 15% stiegen. Die Anleger reagierten mit gemischten Gefühlen auf die Zahlen. Erst ging es nachbörslich etwas nach oben für die Aktie, dann aber um 1,5% ins Minus.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass mit der stetigen Ausbreitung des Englischen als Lingua Franca, der Weltsprache schlechthin, 40% aller anderen Sprachen vom Aussterben bedroht sind. Von den 6.700, die es auf der ganzen Welt gibt, dominieren Englisch, Mandarin, Spanisch und Hindi als die meistgesprochenen Sprachen der Welt. Doch während viele Gemeinschaften sich den großen Weltsprachen anpassen, setzen andere alles daran, ihr sprachliches Erbe zu bewahren. Eine dieser Communities lebt in der kanadischen Provinz British Columbia und ihre Sprache heißt Hirsig. Die Sprache gehört zur indigenen Hirsig-Gemeinschaft, die nicht nur um ihre Sprache, sondern um ihr gesamtes kulturelles Überleben in Kanada kämpft. Nur noch 7 Menschen sprechen Hirsig fließend, doch sie sind entschlossen, ihre Sprache zu erhalten und weiterzugeben. In einem Dokumentarfilm von The Guardian spricht der Muttersprachler Marvin über seine Mission, Hirsig zu retten. Ihm wurde schnell klar, wenn er eines Tages mit seinen Enkelkindern in seiner Muttersprache sprechen möchte, liegt es an ihm und seiner kleinen Community selbst, sie lebendig zu halten. Nach dem Motto: Wir sind alles, was wir haben.
Nobody else is going to fight for our language. No one's going to fight for our ceremony. We're the only ones. We're the only Hiltzhok in the world, and that's it. We're all we got.
Während in der Vergangenheit viele Sprachen einfach verschwanden, gibt es heute moderne Technik, die hilft. Aber wie? Die Hirsig-Gemeinschaft greift einfach auf YouTube zurück. Auf ihrem Kanal kann jeder Hirsig lernen, von respektvollen Anreden für Ältere, Redewendungen und Traditionen bis hin zu den besonderen Klangmustern der Sprache.
And so the offering here is to just take in the language, really just to hear the vibrations of Hirsig within your uchwana'elchs, within your body. Nu si bi klaxi, nu si bi klaxi, ma nu, ma lu, you do, mu.
Das moderne Internet ist nicht nur eine Bedrohung für seltene Sprachen, es ist eben auch ein Mittel zu ihrer Rettung. So ist das oft mit dem Fortschritt. Er löst Probleme, die er selbst erschafft.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der erste Big Mac-Menü in Moskau einen halben Tageslohn gekostet hat. Heute vor 35 Jahren öffnete der allererste McDonald's in Moskau. Wir schreiben das Jahr 1990. Die Teilung Europas und der Welt in West und Ost nimmt ein Ende. Die UdSSR zerfällt. Für die Menschen in Moskau ist dieser neue McDonald's das Symbol dafür. Freiheit riecht nach Frittenfett. Zum ersten Mal können die Menschen den Geschmack der großen, weiten Welt genießen, zumindest der Welt des Westens. Rund 30.000 Menschen kommen. Viele stehen stundenlang in der Schlange für ihren ersten Burger, wie eine Zeitzeugin hier dem Sender Euronews berichtet.
Wir kamen da rein und waren glücklich. Schon der Duft, der Geruch, das war ganz neu.
Wer so einen tollen Tag erlebt, muss natürlich auch ein Andenken mit nach Hause nehmen. Und so musste der rosa Löffel McDonald's meistens büßen.
Diese rosa Löffel von McDonald's habe ich 20 Jahre aufgehoben. Löffel in so einer Farbe hatten wir noch nie gesehen.
Alles ist neu und ungewohnt. Ein richtiger Kulturschock. Auch wenn der Tag für die meisten Menschen ein schöner ist, zeigt die CBC, dass nicht alle vom Geschmack des westlichen Burgers überzeugt sind.
I don't like it at all, he said. It's not Russian.
Der Großteil der Menge ist jedoch sehr zufrieden, was es rechtfertigt, einen halben russischen Tageslohn für einen Big Mac-Menü auszugeben. Diese Preise waren Folge des 50 Millionen Dollar Investments, das McDonald's damals in Russland getätigt hatte. Inkludiert war auch eine neue Essensfabrik, die jede Stunde 14.000 Burgerbrötchen, 3.000 Tonnen Kartoffeln und 10.000 Patties verarbeitet hat für neue Filialen im ganzen Land. Heutzutage ist McDonald's in Russland raus. Wegen der Sanktionierung des Landes nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hat der Konzern Moskau und den Rest des Landes verlassen. Somit müssen sich die Menschen mit locker und fertig zufrieden geben, so heißt die russische Nachfolger-Franchise. Wer weiß, vielleicht bricht irgendwann wieder eine neue Zeit an. Für die Bürger in Moskau, für die Russen und für die Welt. Ein Burger ist eben mehr als nur Fast Food. Er ist offenbar auch ein Symbol für große Politik und ein Stück Weltgeschichte. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.